Wir haben ja viel gesehen und gehört von iPods und iPads, Apple-Geräten. Und ich möchte dich mal einladen, dir jetzt vorzustellen, dass dein Leben, dass das Smartphone, iPod oder iPad dein Leben wäre. Ich denke, manchen fällt es vielleicht gar nicht so schwer, weil es fast schon so ist, dass das iPad, das iPhone uns zum Lebensinhalt Nummer 1 geworden ist. Aber das meine ich gar nicht. Wir haben auf den iPads, iPhones und allem zig Apps drauf. Und so hast du auch in deinem Leben verschiedene Lebensbereiche. Du hast deine Hobbys, du hast deine Familie, du hast deine Freunde. Und bei den meisten Apps ist es ja so, dass wir eine Verbindung brauchen, Internet brauchen, WLAN, mobile Daten, ein Hotspot oder irgendwie sowas. Und ich habe für mein Leben gelernt, dass auch ich eine Verbindung brauche. Dass ich eine Verbindung brauche zu jemand, der meinem Leben einen Sinn gibt, der meinem Leben Inhalt gibt, der meinem Leben, ja, mein Leben Leben sein lässt. Und ich möchte heute von diesem jemand reden in der Predigt. Die Predigt heißt Rund ums Kreuz, iPad, iPad, iPad. Und es ist nicht mehr darüber zu diskutieren, dass vor 2000 Jahren dieser jemand, von dem ich dir heute erzählen will, dass der am Kreuz gehangen hat. Dieser jemand war Jesus von Nazareth, so nannte man ihn, und er hing am Kreuz. Und es ist nicht nur die Bibel, die uns davon berichtet, sondern es ist auch wissenschaftlich mittlerweile nicht mehr wegzudiskutieren, dass dieser Jesus gelebt hat und dass dieser Jesus auch gekreuzigt wurde. Und wir möchten uns heute anschauen, was da genau passiert ist, wie es dazu kam. Und die ganz große Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, wie stehst du zu diesem Tod am Kreuz? Was bedeutet dieser Tod am Kreuz für dich? Bedeutet er überhaupt irgendwas? Bedeutet da vielleicht ganz schön viel. Und ich möchte dich einladen dazu, darüber nachzudenken. Und ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß auch nicht, wie du bisher dazu stehst. Vielleicht hast du für dich schon eine Antwort gefunden. Vielleicht weißt du schon, wie du darüber denkst. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist heute das erste Mal, dass du darüber nachdenkst. Und ich wünsche mir, dass wir offen sind heute. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum dritten Mal. Vielleicht aber auch zum 10. Mal drüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet. Und keine Angst, ich möchte uns nicht die ganze Geschichte von vorne bis hinten vorlesen. Ich glaube, dazu haben wir heute nicht die Zeit. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mir drei Personengruppen rauspicke aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, die eine ganz unterschiedliche Sicht auf dieses Geschehen am Kreuz hatten. Die ganz unterschiedlich darüber nachgedacht haben. Und diese drei Gruppen sehen wir schon hier vorne. Das ist einmal die religiöse Führungsetage der damaligen Zeit, also so die Bosse des Judentums, könnte man sagen. Das sind die Jünger und Jüngerinnen, also die engsten Freunde von Jesus. Und als letztes die Verbrecher. Zwei Verbrecher, die neben Jesus am Kreuz gehangen haben oder sind. Und wir möchten uns vor allem einen von den beiden ein bisschen näher anschauen am Ende. Aber bevor wir das machen, möchte ich uns einen kurzen Überblick geben über die Geschichte, wie es eigentlich dazu kam, dass die Frage im Raum stand, ob dieser Jesus gekreuzigt wird oder nicht. Und für die erste Gruppe und für die ganze Geschichte ist es wichtig zu wissen, dass dieser Jesus, was dieser Jesus damals eigentlich für die Leute war, die ihn wahrgenommen haben. Jesus war für die allermeisten einfach ein jüdischer Rabbi. Einer, der die Leute gelehrt hat. Einer, der gepredigt hat, so wie ich es heute Abend tun darf, nur wesentlich besser. Und er ist viel in Israel rumgekommen. Er ist durch die Gegenden gezogen, hat gelehrt, gepredigt. Und immer mehr Menschen haben sich ihm angeschlossen. Immer mehr Menschen sind zu ihm gegangen, haben angefangen, ihm nachzufolgen, ihm nachzugehen, wortwörtlich. Aber auch zu schauen, was kann ich davon mitnehmen, was er lehrt, für mein persönliches Leben. Aber es gab auch immer Leute, die es nicht cool fanden, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat. Er hat Leute geheilt, er hat Wunder getan, damit kamen viele Leute nicht zurecht. Sie haben sich gefragt, woher kommt diese Kraft, wer ist es? Und kamen auf das Ergebnis, nee, Das ist irgendwie ein komischer Typ. Und zu diesen Leuten gehört die religiöse Führungsetage, also die erste Gruppe, die wir uns anschauen wollen. Und die haben immer den Moment gesucht, in dem sie Jesus endlich mal schnappen konnten. In dem sie Jesus festnehmen konnten. Und es ist ihnen gelungen, einen der Jünger, also einen der Freunde Jesu, die mit ihm gelaufen sind, den zu bestechen. Der heißt Judas. Deswegen sagen wir heute noch manchmal zu Leuten, die andere verraten, Judas. Weil dieser Judas Jesus an diese religiöse Führungsetage verraten hat. Jesus war gerade im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern, hat dort gebetet. Und dann kommt dieser Judas mit Soldaten. Es war abgemacht, dass dieser Judas den Jesus küssen wird, damit die Soldaten wissen, wer dieser Jesus ist. Das hat er gemacht, diesen verräterischen Kuss. Und Judas bekam Geld und die Soldaten bekamen Jesus. So war damals der Deal. Und die Soldaten brachten dann Jesus vor unsere erste Personengruppe, die wir uns jetzt anschauen möchten, vor diese religiöse Führungsetage. Und dazu möchte ich uns den ersten Text heute vorlesen. Die meisten Texte kommen aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 14 und 15. Also wer von euch das nochmal zu Hause nachlesen möchte, kann es sehr, sehr gerne tun. Ich lade herzlich dazu ein. Dann habt ihr auch die ganze Geschichte und ich kann euch sagen, da geht es mächtig ab. Das lohnt sich. Jesus wurde zum Hohepriester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Das ist eben diese religiöse Führungsetage. Petrus, einer der Jünger, folgte Jesus in einiger Entfernung in den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus: Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute von dir sagen, was sie gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte: Bist du der Messias? Bist du der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit den Fäusten und sagten: Du bist doch ein Prophet. Wer war es von uns? Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Die religiöse Führungsetage, ich denke, das wird in diesem Text sehr, sehr deutlich, verachtet Jesus. Sie wollten um alles in der Welt, dass dieser Jesus bezahlen muss. Dass er bezahlen muss für das, was er getan und gesagt hat. Und dass er mit seinem Leben bezahlen muss. Und die religiöse Führungsetage besteht ja aus einem Hohepriester, mehreren Ältesten und mehreren Schriftgelehrten. So wird uns die vorgestellt im Vers 1. Ihr könnt das auch hier mal ablesen, sehr gut, vielen Dank. Und die suchen jetzt nach einem Grund, um Jesus verurteilen zu können, um ihn kreuzigen zu können. In Vers 55 steht: Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Zitat Ende. Sie konnten nichts finden. Sie wollten unbedingt, konnten aber nicht. Das Ziel war, Jesus zum Tode zu verurteilen, aber das Problem war, dass man ihn in so einer Nacht- und Nebelaktion gefangen genommen hatte und dass man jetzt wie oft aus dem Nichts Zeugen brauchte, die gegen diesen Jesus aussagen, und zwar gemeinsame Aussagen finden, womit man Jesus dann verurteilen kann. Es treten also mehrere sogenannte, so habe ich sie jetzt mal genannt, Hansel auf und bringen gegen Jesus irgendwas vor, aber es stimmt nichts überein, es passt nicht zusammen. Und dem Hohepriester läuft die Zeit davon und er fragt dann Jesus, wie stellst du dich denn zu dem, was hier gesagt wird? Sag du doch mal was. In der Hoffnung, dass er irgendwie selbst einen Fehler macht. Jesus sagt erstmal nichts und ich denke, der Hohepriester kommt in diesem Moment ziemlich ins Schwitzen. Weil er weiß, wenn wir ihn jetzt nicht dran kriegen, wenn wir jetzt nichts finden, um ihn anzuklagen, dann ist er wieder weg. Was dann? Und er zieht quasi sein letztes Ass im Ärmel und fragt Jesus, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und jetzt muss Jesus antworten. Er wird nicht mehr gefragt wie vorher, sag mal irgendwas, sondern er wird jetzt konkret gefragt, bist du, Punkt, 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 bist du der Messias, bist du der Sohn des Hochgelobten? Und er hat zwei Möglichkeiten an der Stelle. Er könnte Nein sagen. Er könnte sagen, nein, ich bin nicht der Messias. Nein, ich bin nicht der Sohn des Hochgelobten. Und er wäre sich sicher, ich bin frei. Ich bin frei. Die Leute können mir nichts vorbringen. Ich rede mich raus, sage, nee, der bin ich nicht. Und ich darf wieder gehen. Oder aber, er sagt ja. Ja, ich bin der Messias. Ja, ich bin der Sohn des Hochgelobten. Und dann wird's brenzlig. Weil er weiß, dass die jüdischen Hohepriester es nicht cool finden, wenn jemand von sich behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Das ist für sie Gotteslästerung. Und Gotteslästerung steht bei dem, was man falsch machen kann, für diese Leute damals ziemlich weit oben. Also, wir würden jetzt doch denken, Jesus, sag doch einfach, nein, ich bin's nicht. Ich bin nicht der Messias. Und dann bist du frei. Und was macht er? Er sagt, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Krass, oder? Er hat hier die Möglichkeit, seinen eigenen Hintern zu retten, indem er einfach mal kurz ein bisschen schwindelt. Aber er macht es nicht. Und er gräbt sich damit quasi selbst ein Grab, indem er sagt, jep, ich bin der Messias, ich bin Gottes Sohn. Wenn er das tut, dann muss doch was dran sein, oder? Für ihn ist klar, ich muss ans Kreuz. Ich muss ans Kreuz. Das ist der Weg, auf den mich der Vater gesandt hat, auf den er mich geschickt hat. Es ist meine Mission, ans Kreuz zu gehen. Und es war seine Mission für dich und für mich. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt da, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg. Und um diesen Weg zu bahnen, musste Jesus ans Kreuz. Wir werden nachher noch genauer sehen, was da genau passiert und wie das alles zusammenhängt. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist nicht einfach so ans Kreuz gegangen, weil er sich irgendwie selbst was Ungutes tun wollte, sondern weil er es für uns tun wollte. Und er sagt ja, ich bin der Sohn Gottes. Auch da haben wir eine Belegstelle, Matthäus 3, Vers 17, sagt Gott selbst bei der Taufe von Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auch im Alten Testament wird immer wieder von einem Messias berichtet, zu dem er sich ja auch bekennt, dass er der ist. Und diese Textstellen im Alten Testament wurden, das müssen wir wissen, mehrere Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausend vor dieser Geschichte aufgeschrieben, bevor Jesus überhaupt am Leben war. Und diese Textstellen werden erfüllt. Nur leider sieht das die religiöse Führungsetage nicht, obwohl die diese Texte aus dem Alten Testament, die damalige Tora, am besten kannten. Sogar auswendig. Was hat jetzt aber die religiöse Führungsetage mit uns zu tun? Sie verachten Jesus. Sie sehen in ihm einen Gotteslästerer, einen, der behauptet, Gottes Sohn zu sein. Sogar einer, der behauptet, Gott selbst zu sein. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und sie haben nicht verstanden, dass Jesus Gott selbst ist, der auf die Erde gekommen ist. Geht es dir auch so? Siehst du in Jesus auch einen Schwätzer? Einen, der große Reden geschwungen hat? Vielleicht noch ein paar Wunder getan hat? und an den jetzt ein paar verrückte Christen glauben? Kannst du dich mit dieser Perspektive auf das Geschehen am Kreuz identifizieren? Dass da jemand völlig zu Recht stirbt? Dass da jemand völlig zu Recht bespuckt, geschlagen, gepeitscht wurde, so wie wir es lesen in dem Text? Das ist die erste Personengruppe und die erste Perspektive auf das, was am Kreuz geschehen ist, die ich uns heute vorstellen wollte. Und wir kommen zur zweiten Personengruppe, zu den Jüngern und Jüngerinnen. Und wir lesen einfach den Text weiter, den ich vorhin gelesen habe. Wir haben ja gelesen, dass dieser Petrus mitgegangen ist. Petrus, einer der Jünger, ist mitgegangen mit Jesus. Und der lebt so ziemlich zur gleichen Zeit und so ziemlich am gleichen Ort. Er ist nur außerhalb des Gebäudes, wo Jesus gerade ist. Folgende Geschichte, die ich uns vorlesen möchte. Und ihr könnt wieder mitlesen. Aus Markus 14, die Verse 66 bis 72. Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohepriesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen, und sagte noch einmal: Der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an. Natürlich gehörst du zu ihnen. Du bist doch auch Sohn Galiläa. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach in Tränen aus. Man könnte schon über die Stelle alleine ziemlich lange predigen, aber auf was es mir heute Abend ankommt, ist der Fakt, dass Petrus an dieser Stelle nicht weiß, warum das, was um ihn herum gerade passiert, warum das eigentlich passiert. Er ist den Soldaten zum Hohen Rat gefolgt, weil er jetzt wissen will, was mit seinem besten Freund, mit seinem Lehrer, mit dem er so viel geteilt hat, so viel erlebt hat, was jetzt mit ihm passiert. Und ich glaube, das steht zwar nicht drin im Text, aber wir können vermuten, dass er irgendwo noch so ein bisschen die Hoffnung hatte, vielleicht irgendwie noch einschreiten zu können. Vielleicht was Schlimmes verhindern zu können, Jesus irgendwie retten zu können. Er wünscht sich, zum Helden zu werden, aber wird so ziemlich zum Gegenteil eines Helden. Er versagt nämlich, indem er Jesus, seinen besten Freund, seinen Lehrer, indem er leugnet, ihn zu kennen. Er hat in der ganzen Geschichte rund um das Kreuz nicht wirklich verstanden, warum Jesus leiden muss. Jesus hat es immer wieder gesagt, dass er ans Kreuz gehen muss, dass er wieder auferstehen wird. Aber Petrus hat es nicht so richtig verstanden, was das alles zu bedeuten hat, warum das passieren muss. Und als er hier in der Geschichte merkt, dass er Jesus dreimal verraten hat und der Hahn zum zweiten Mal gekräht hat, lesen wir, dass er sich daran erinnert, wie Jesus zu ihm gesagt hat: Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Markus 14, Vers 30, das steht also im gleichen Kapitel und ist ein paar Stunden vorher passiert. Und wir lesen, dass Petrus, indem er das merkt, in Tränen ausbricht, nachdem er es gemerkt hat. Und wir schließen eine Verbindung, weil ja nicht nur Petrus mit Jesus unterwegs war, sondern auch Frauen waren viel mit Jesus unterwegs. Und genauso wie Petrus wird es auch den Frauen gegangen sein, von denen wir lesen, etwas später, nachdem Jesus dann am Kreuz hing. Ich fasse uns nochmal die Geschichte dazwischen ein bisschen zusammen, dass wir es checken, was da so passiert ist. Jesus war jetzt erst vom Hohen Rat, also vor der religiösen Führungsetage. Dann ist er zum Pontius Pilatus gekommen. Das ist quasi der römische Statthalter. Er war also vor der staatlichen Führungsetage damals. Wurde dort verurteilt, weil die hohen Priester mächtig Druck machen konnten, das Volk mit sich reißen konnten und sagen konnten: Dieser Jesus muss sterben, das ist ein Gotteslästerer. Der Pontius Pilatus lässt sich dann zwingen, quasi vom ganzen Volk aufhetzen und beschließt dann, dass dieser Jesus gekreuzigt und verurteilt werden muss. Jesus wird dann erstmal noch gepeinigt, das heißt gepeitscht, geschlagen, bespuckt. Es wird sich über ihn lustig gemacht, ohne Ende. Und er kommt mit zwei Verbrechern dann auf den Hügel namens Golgatha und muss dort ans Kreuz und stirbt. Und nach diesem Tod lesen wir in Markus 15, die Verse 50 bis 41, 40 und 41. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Die Frauen standen da, in einiger Entfernung. Sie sahen von Weitem zu. Und ich denke, auch sie werden wie Petrus geweint haben. Ihr bester Freund, dem sie nachgefolgt sind, mit dem sie Unmengen erlebt haben an Geschichten, der hängt jetzt dort am Kreuz und stirbt. Und es waren Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Und dieses Nachfolgen meint nicht so einfach nur ein Hinterhergehen, sondern ein Hinterher-Eifern. Man kann es auch aus dem Griechischen übersetzen mit Jünger sein. Es waren also auch Jüngerinnen, es waren nicht einfach irgendwelche Frauen, sondern sie waren wie Petrus ganz, ganz viel mit Jesus unterwegs. Was hat dieser Personenkreis mit uns zu tun? Sie betrauern Jesu Tod. Für sie stirbt ein guter Freund, ein richtig guter Lehrer, und sie betrauern das, was da geschieht. Nicht mehr und nicht weniger. Auch für die Jüngerinnen und Jünger hat der Tod Jesu noch keine Bedeutung für ihr eigenes Leben. Außer der Bedeutung, dass da jemand stirbt, den sie unglaublich gerne haben, den sie lieb haben. Und dass dieser auf brutale Art und Weise stirbt. Ist das vielleicht die Perspektive, aus der du auf das Kreuzesgeschehen schaust? Stirbt da für dich auch ein Freund? Ein guter Lehrer, einer vielleicht, von dem du noch mehr gerne gelesen hättest, noch mehr gehört hättest, was er getan hat, was er gesagt hat. Das heißt, du hättest gerne noch mehr Geschichten irgendwie in der Bibel, die von ihm reden. Petrus, das kann ich an der Stelle sagen, hat irgendwann später gecheckt, aber erst später, dass dieser Tod doch was mit seinem Leben zu tun hat. Wir haben vorhin von der Stelle gelesen, in der Jesus dreimal verraten hat. Aber er hat später, durfte erleben, als Jesus wieder auferstanden war, wie ihm vergeben wurde. Wie Jesus ihm vergeben hat, was er da getan hat. Da erst hat er gecheckt, was eigentlich passiert. Vorher hat er es noch nicht zu 100% verstanden. Und wir kommen jetzt zur letzten Personengruppe. Und einer von dieser Personengruppe hat auch gecheckt, was eigentlich passiert ist. Und ich lese uns dazu aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 32, 39 bis 42. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine der beiden Verbrecher hat also eine ähnliche Sicht wie diese religiöse Führungsetage, die erste Gruppe, die wir uns angeschaut haben. Er hat nichts als Hohn und Spott übrig für Jesus. Er sagt: Wenn du der Messias bist, bist du halt leider nicht, aber wenn du es doch wärst, könntest du mich doch retten hier und dich selbst. Hol uns doch irgendwie runter vom Kreuz. Mach irgendein Wunder, tu irgendwas. Aber mir kommt es jetzt auf den anderen Verbrecher an. Der hat eine andere Perspektive auf das, was da geschieht. Und ich glaube, oder ich stelle jetzt mal die These auf, dass dieser Verbrecher wahrscheinlich mit der Erste, wenn nicht sogar der Erste war, der gecheckt hat, was da passiert, was da abgeht am Kreuz. Und er bringt es mit ziemlich einfachen Worten zum Ausdruck, wie ich finde. In Vers 41 sagt er, wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser Verbrecher erkennt also, dass dieser Mann neben ihm, dass dieser Jesus zu Unrecht am Kreuz hängt. Dass er nichts getan hat, womit er das verdient hätte. Er, der Verbrecher, er hat es verdient. Wir wissen, dass Kreuzigung war so eine Strafe, die hast du nicht einfach so bekommen, sondern da musstest du eigentlich richtig viel oder was richtig Schlimmes getan haben. Wir wissen nicht genau, was er getan hat, es steht nur da, dass er ein Verbrecher war, aber ich denke, so Sachen wie Mord oder Vergewaltigung, das sind so Dinge, die ungefähr in der Dimension liegen, die eine Kreuzigung nach sich ziehen. Also wir können davon ausgehen, dass dieser Verbrecher richtigen Bockmist gebaut hat. Dass er, Entschuldigung für den Ausdruck, richtig in die Scheiße gelangt hat. Und er versteht aber, dass er zu Recht am Kreuz hängt. Dass er es verdient hat, dass er da hängt, aber dass er weiß, dieser Jesus, der nicht, der hängt da ohne Grund, ohne dass er was Falsches gemacht hat. Jesus war ohne Fehler, er war ohne Sünde. So lesen wir es auch in 1. Johannes 3, Vers 5. Jesus hängt da also zwischen den zwei Verbrechern, völlig zu Unrecht und doch völlig gewollt und geplant. Und das erkennt der Verbrecher und er sagt zu Jesus, und er denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus verspricht ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Verbrecher erkennt also die eigentliche Bedeutung von Jesu Tod am Kreuz. He paid. So wie wir es im Titel dieses Jugendgottesdienstes haben. I paid. Jesus hat bezahlt. Und zwar nicht für seine eigenen Vergehen. Nicht, weil er gelogen hätte, wie es die religiöse Führungsetage ihm anschuldigt, ihm es anhängen will. Sondern er hat bezahlt für die Vergehen des Verbrechers. Er hat bezahlt für meine Vergehen und für deine Vergehen. Und genauso wie der Verbrecher kann ich von mir sagen, dass ich es verdient hätte, am Kreuz zu hängen. Ich habe in meinem Leben unfassbar viele Dinge getan, die Gott missfallen, die Gott nicht mag. Ich habe den Zorn Gottes erregt, indem ich häufig gelogen habe, geflucht habe, mich über andere Menschen aufgeregt habe. Erst heute war ich im Stau, deswegen hat der ganze Gottesdienst ein bisschen später angefangen. Und ich habe mich tierisch aufgeregt. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich so lange jetzt fahren muss und wahrscheinlich zu spät kommen werde und alle werden warten. Und war richtig stressig. Und dann ist jeder, der an einer roten, an einer gelb oder an einer orangenen Ampel vor dir noch bremst, ja, kriegt deinen Zorn irgendwie ab. Das sind aber Sachen, die Gott missfallen. Das sind jetzt kleinere Dinge. Da komme ich dem Verbrecher vielleicht nicht ganz gleich. Aber auch in meinem Leben gab es auch größere Dinge, die ich getan habe. Und es kommt Gott, und das ist auch wichtig, es kommt Gott gar nicht darauf an, wie groß die Dinge sind, die wir getan haben. Für Gott gibt es da nicht, wie für uns Menschen, Mord steht hier oben, Vergewaltigung steht hier oben, Lügen steht hier unten, Lästern steht vielleicht noch ein bisschen weiter unten, macht ja sowieso jeder. Das gibt es für Gott nicht. Für Gott ist das alles gleich. Das sind Dinge, die ihm missfallen, die seinen Zorn erregen. Das Coole ist aber, dass wir zwar eigentlich es verdient hätten, ans Kreuz gehen zu müssen, aber wir müssen es nicht. Gott selber ist in Jesus Christus, seinem Sohn, ans Kreuz gegangen. Für dich und für mich. An unserer Stelle, an unserer Stadt, hing er dort am Kreuz, um uns zu erlösen. Den Verbrecher, der unfassbar viele oder unfassbar Großes an Mist gebaut haben muss. Und für dich und für mich. In Johannes 3, Vers 16 steht, Denn also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat er die Welt geliebt. So sehr liebt er dich und liebt er mich. Wir haben jetzt drei Perspektiven kennengelernt, wie wir aufs oder wie andere Leute auch damals auf dieses Geschehen am Kreuz geblickt haben. Wir haben die religiöse Führungsetage gehabt, wir haben die Jünger, die Freunde von Jesus gehabt und diesen Verbrecher am Kreuz. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir diese Perspektive, die der Verbrecher hat, dass wir diese Perspektive wählen. Dass wir erkennen, dass da Jesus an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist. Für uns. Dass du sagen kannst, ja, Jesus hing da für mich am Kreuz. Er hat sich für mich bespucken, schlagen, auspeitschen und kreuzigen lassen, weil er mich liebt. Und er hat damit die Verbindung, also wenn wir jetzt nochmal zum Anfang zurückkommen, das WLAN für meine Apps wiederhergestellt. Er hat dadurch Beziehungen mit Gott möglich gemacht und ich darf heute in so einer Beziehung leben. Ich wünsche mir, dass du diese Perspektive für dich findest. Und ich möchte dich einladen, weiterhin darüber nachzudenken. Oder vielleicht aber hast du auch für dich diese Entscheidung festgemacht und sagst eigentlich, ja, das ist doch eine gigantische Sicht. Wie gesagt, dass Jesus am Kreuz hing, das ist klar. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Hat es eine Bedeutung für unser Leben oder hat es keine Bedeutung? Ich wünsche mir, dass es diese Bedeutung hat, wie für diesen Verbrecher. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Entscheidung, wenn du sie triffst heute, dass du sagst, ich möchte das annehmen für mein Leben. Ich möchte daran glauben, dass Jesus da für mich am Kreuz hing und ich möchte ihn einladen in mein Leben und ich möchte eine Beziehung haben zu Gott. Das ist das Größte, was geschehen kann. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Das ist auch meine beste Entscheidung in meinem Leben gewesen. Und da möchte ich einladen, dass du das im Gebet machen kannst. Und du kannst es auch im Gebet, oder ich möchte dich einladen dazu, dass du es nicht nur für dich machst im stillen Kämmerlein. Das ist auch wichtig und auch gut. Aber dass du für dir vielleicht auch einen von uns Mitarbeitern hier suchst. Du kannst nachher zu mir kommen. Kannst auch gerne mit was anderem kommen, wenn du irgendeine Frage hast, wenn irgendwas dir komisch kam oder irgendwie, komm einfach zu uns. Du kannst uns ansprechen, all die Mitarbeiter, die hier rumlaufen, die Moderatoren, die Leute in der Band, einfach denjenigen, den du sympathisch findest, mit dem du gerne reden würdest, tu das. Egal, was dir auf dem Herzen liegt. Aber gerade wenn du so eine Entscheidung treffen willst, mach das nicht für dich, sondern such dir jemanden, der das dann bezeugen kann, der dich immer mal wieder auch ansprechen kann und fragen kann, hey, wie geht's dir gerade, wo stehst du gerade? Das ist unglaublich cool und unglaublich wertvoll für unser Leben. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für mich, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Dass du diesen Weg gegangen bist, den du von Anfang an gehen wolltest und dass du dir nicht zu schade warst, dass du dich hast bespucken lassen, auspeitschen lassen, kreuzigen lassen, verhöhnen lassen für uns, weil du uns liebst, weil du uns unglaublich liebst und weil du den Weg frei machen wolltest zum Vater, dass wir eine Beziehung haben können. Und wir können nie aufhören, dir dafür zu danken. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Perspektive, dass wir die annehmen können für unser Leben und dass wir die nie vergessen in unserem ganzen Leben. Dass das die Basis ist für unser Leben, dass du die Verbindung hergestellt hast, das WLAN für unsere Apps, für all das, was wir im Leben erleben, was wir tun, was wir machen, für unsere Mitmenschen, dass du diese Verbindung hergestellt hast, dass wir alle Dinge machen können in Verbindung mit dir und dass du uns bei allem hilfst und bei allem zur Seite stehst. Hab du von ganzem Herzen Dank dafür und ich bitte dich, dass du einen weiteren Gottesdienst segnest und uns ganz nah bist, dass wir dich erleben dürfen, dir begegnen dürfen. Amen.